Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin bei der Tageszeitung, kurz Taz. Guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, guten Tag.
Und guten Tag an Sie alle, die Sie uns zuhören. Sie sind Autorin, Frau Herrmann, auch mehrerer Bücher. Es gibt zum Beispiel das Buch Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Und eine der Thesen in diesem Buch ist, dass es eine Reihe von Legenden gibt, von denen wir uns tunlichst verabschieden müssten. Unter anderem, dass es eine soziale Marktwirtschaft in Deutschland gäbe. Sagen Sie mal, das muss man wirklich hinterfragen. Wenn Sie heute an eine Legende denken, von der wir uns verabschieden müssen, welche wäre das?
Ja, das Buch behandelt ja die Geschichte also von dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Aber wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, dann ist eine der Legenden, von denen wir uns ganz dringend verabschieden müssen, dass man sich vorstellt, dass es so etwas geben würde wie grünes Wachstum. Aha. Also dass man sozusagen
nachhaltiges Wachstum.
Oder nachhaltiges Wachstum, genau. Dass man also Klimaschutz und Umweltschutz Klimaschutz und Wachstum miteinander verbinden kann, sondern wenn man Klimaschutz machen will, was natürlich zwingend ist, dann wird man sich darauf einstellen müssen, dass es auch Verzicht geben muss. Also man muss die Wirtschaft schrumpfen, das kann nicht funktionieren.
Dann sagen natürlich viele immer, ja, das wollen wir aber nicht so gerne hören.
Ja, genau. Deswegen ist das ja auch eine Legende, die da immer verbreitet wird, zu sagen, das mit dem nachhaltigen Wachstum sei überhaupt kein Problem.
Aha, okay. Das ist ein Gedanke jetzt, vielen Dank für diesen. Wir werden gleich eine Nachlese nochmal machen des Wochenendes. Themen des Tages, wie immer in dieser Mittagsstunde, sind auf der Agenda. Und es geht einfach nochmal um die Aufarbeitung des Wochenendes und der Demonstrationen in Berlin. Was war das am Samstag, was wir da erlebt haben bei der Demonstration vor dem Bundestag? Man kann es vielleicht so sagen, es war ein Tumult auf den Stufen eben des Reichstagsgebäudes, eben an einem geschichtsträchtigen Ort. Jetzt wird das Geschehen aufgearbeitet. Hier zu Gast in dieser Stunde Taz-Journalistin Ulrike Herrmann. Frau Herrmann, heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur war der Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff aus Kassel zu Gast und der hat die These aufgestellt, die Rechten würden die Symbole der offenen Gesellschaft kapern, um diese offene Gesellschaft von innen heraus zu schwächen. Auf die Frage, wie das denn genau gemacht wird, hat er gesagt.
Indem beispielsweise ganz bewusst darauf geachtet wird, verfassungsfeindliche Symbole nicht mehr zu zeigen. Ne? Also sich da auch ein Stück von Angreifbarkeit zu nehmen, von sich zu weisen. Man schwenkt dann etwa um auf die Reichskriegsflaggen oder auch nur auf die Reichsflagge. Man benutzt beispielsweise auch die Regenbogenfahne, also versucht eigentlich Symbole zu inkorporieren, die der eigenen Sache entgegenstehen. Also das geht so weit, dass es innerhalb der Neurechtenbewegung so etwas wie einen neurechten Feminismus gibt. Also man identifiziert sich so als die wahre Emanzipation.
Das sagt also Daniel Hornhoff. Würden Sie der These folgen, dass hier Symbole sozusagen gekapert werden?
Also was ganz bestimmt stimmt, ist, dass die Rechten versuchen, nicht in das Visier des Verfassungsschutzes zu geraten. Das ist ja auch die Strategie beispielsweise der AfD, wenn sie solche Leute wie Kalbitz ausschließt. Und gleichzeitig ist auch wahr, dass die Rechten immer versuchen, die Instrumente der Demokratie zu nutzen. Also zum Beispiel melden sie sich ja mit Parteien zur Wahl an und nutzen die gesamte Demokratie, sitzen dann im Parlament, um genau dieses Parlament dann am Ende zu zerstören. Wo ich nicht ganz seiner Meinung bin, ist zu glauben, dass jetzt zum Beispiel die Regenbogenfahne da überhaupt nicht geschwenkt werden kann, so nach dem Motto, Schwule sind garantiert nicht rechts. Ich glaube, das ist ein Irrtum. Also auch Schwule können rechts sein. Mhm. Warum da jetzt jemand eine Regenbogenfahne rumträgt, weiß man ja nicht von außen, es sei denn, man würde ihn intensiv interviewen. Aber dieses Phänomen, dass Leute eigentlich gegen ihre Interessen wählen, ist ja immer wieder belegt. Also um jetzt mal platte Beispiele zu nehmen, es gibt Afroamerikaner in den USA, die wählen Trump. Das ist nicht die Mehrheit, aber die gibt es. Mhm. Oder um jetzt mal in Deutschland zu sein, ganz harmlos, ganz viele Leute wählen, ganz viele Frauen wählen Parteien, die keine Frauenpolitik machen, die man so nennen könnte. Also beispielsweise sehr viele Frauen sind Anhänger der CDU. Es ist nicht so, dass alle Frauen jetzt sagen würden, ich bin Feministin und wähle deswegen Grün. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass diese Regenbogenfahne da nicht durch Zufall war, sondern dass da tatsächlich ein Schwuler auch gleichzeitig rechts ist.
Mhm. Jens Spahn hat sich über die Regenbogenfahne auch so seine Gedanken gemacht.
Was mich echt beschäftigt ist, dass die Regenbogenflagge, die Flagge eigentlich von Freiheit, Gleichberechtigung, Emanzipation der Schwulenbewegung auf einmal auf derselben Demo ist wie die Reichsflagge. und die Nazi-Symbole. Und da fragst du dich schon, was ist eigentlich los mit manchen jedenfalls, dass da auf einmal solche Bewegungen sich gemein machen und irgendwie was Gemeinsames finden.
So, also Jens Spahn, der Gesundheitsminister, ja, genau. Da nicken Sie.
Ja, genau.
Was ist eigentlich los? Das fragen Sie sich auch.
Ja, aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man nicht aus der Geschichte wüsste, dass Schwule rechts sein können. Auch in der NSDAP gab es durchaus prominente Schwule. Mhm. So, also das ist einfach ein Irrtum.
Gut, also das eine mag das sein, dass jemand tatsächlich gegen seine Interessen wählt. Das andere mag aber vielleicht auch das sein, was Herr Hornhoff am Anfang gesagt hat, dass tatsächlich auch Symbole gekapert werden. Könnte schon auch eine Strategie der Rechten sein, die dann äußerst klug und perfide letztendlich wäre.
Ja, natürlich. Also das insofern würde ich der Herrn Hornhoff auch recht geben, dass es da zusätzlich auch Strategien gibt, weil das Problem ja ist, dass richtig rechtsradikal im ganz extremistischen Sinne ist ja eine Minderheit in der Bevölkerung und damit würde man noch nicht mal auf 5% der Stimmen kommen. Das war ja immer das Problem der NPD. Mhm. Und deswegen waren ja dann die Rechten auch so begeistert, als es die AfD gab, die ja ursprünglich gegründet wurde von neoliberalen Volkswirtschaftsprofessoren. So, und da hatten sie dann plötzlich so eine Art bürgerliche Mitte, an die sie andocken konnten. Und die Idee der Rechten in der AfD war ja immer, die Partei zu kapern, aber dann von nach außen dieses bürgerliche Schild zu haben, damit man eben endlich mal Mehrheiten in irgendeiner Form gewinnt. Und diese Strategie ist ja auch aufgegangen. Also die AfD hat ja dann erstaunliche Erfolge erzielt. Nur ist natürlich das Problem, das sieht man ja jetzt an den Flügelstreitereien in der AfD. In Wahrheit ist es natürlich trotzdem immer noch ein rechtsradikaler Flügel und eine bürgerliche rechte Partei, die sich jetzt darum kloppen, wer da die Mehrheit hat. Mhm. Und die Frage ist natürlich, das werden wir sehen, wenn man jetzt angenommen, der rechtsradikale Flügel muss die AfD verlassen oder gründet eine neue Partei, was dann aus diesen beiden Splitterparteien ex-AfD wird, wer da eigentlich noch überhaupt Mehrheiten gewinnen kann.
In der Tat, das wird dann die Frage sein. Wenn wir nochmal bei dieser Fahne bleiben, interessant ist natürlich für solche Menschen, die die Regenbogenfahne gerne schwenken möchten, eben genau als Symbol für die offene Gesellschaft und denen jetzt sozusagen ihr Symbol genommen wird, weil es plötzlich in Verruf geraten könnte.
Also ehrlich gesagt, das glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, dass die Regenbogenfahne ja tatsächlich das Symbol ist der weltweiten Schwulenbewegung.
Und das auch bleiben wird.
Und das auch bleiben wird. Aber was man dann vielleicht als Schwuler, und das war ja dann der Schock von Herrn Spahn zum Beispiel, zur Kenntnis nehmen muss, ist, dass es auch rechtsradikale Schwule gibt. Und das ist nun mal eine Tatsache des Lebens. Ne?
Wir haben einen Aspekt vielleicht nicht ordentlich benannt, nämlich, dass es natürlich auch sein kann, dass jemand auf dieser Demonstration war, der gegen die Corona-Maßnahmen ist, der aus dem linken Spektrum kommt.
Ja, oder überhaupt aus dem bürgerlichen
oder
Spektrum.
Aus dem bürgerlichen
also jedenfalls Spektrum. Nicht rechtsextrem ist, sondern einfach ganz normal gegen diese Corona-Maßnahmen protestieren
Richtig.
Wollte, wo er denkt, die sind falsch. Ja, und deswegen ist ja die ganze Demonstration auch genehmigt worden von den Gerichten, eben weil es eigentlich eine Demonstration war, ganz normal gegen die Regierung und ihre Maßnahmen.
Und deswegen ja auch die Frage, radikalisiert sich hier die bürgerliche Mitte? Ja, also, das ist ja auch eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang.
Also ich finde eben, dass wenn man zu einer Demonstration geht, wo klar ist im Vorfeld, dass die Rechtsextremen Gewaltbereiten auch dann wochenlang daraufhin mobilisiert haben, dann muss man sich eben doch schon überlegen, ob das schlau ist, da dann seinen Willen kundzutun, dass man gegen die Corona-Maßnahmen ist. Also das ist ja dann so eine Güteabwägung. Und da finde ich eigentlich schon, dass dann die bürgerlichen Kräfte, die eigentlich nur gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren wollen, dass die eigentlich zu Hause bleiben müssten, weil sie ja damit automatisch eben diesen rechtsradikalen Aufmarsch sozusagen mit Stärke
unterstützen.
Ja.
Fall Wirecard. Das ist der größte Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik und ist heute weiterhin Thema, war es ja gestern schon in einer Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestags. Und da ist jetzt sozusagen das Bemühen, diese Sache aufzuklären. So arg viel konnte man noch nicht aufklären. Im Juni hatte Wirecard diese Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Und jetzt ist die Frage, wann hat die Regierung und was hat sie davon gewusst? Hat sie zu wenig dagegen unternommen? Gestern haben die Mitarbeiter des Bundeskanzleramts ausgesagt und dann hat Hans Michelbach von der CSU danach mal gesagt, wen er für die wahren Schuldigen hält.
Die schwerwiegendste Erkenntnis heute war, dass es keinerlei Warnhinweise aus der BaFin, aus dem Bundesfinanzministerium Richtung Bundeskanzleramt gab.
Das heißt also, Herr Michelbach scheint zu glauben, dass das Bundesfinanzministerium und die BaFin die Bundeskanzlerin nicht oder nur lückenhaft informiert haben, Frau Herrmann.
Ja, also eins ist sicher, Angela Merkel wusste nichts und konnte auch nichts wissen. Aber ich würde mal sagen, dass jetzt auch das Finanzministerium nicht wirklich Schuld trägt, sondern wer versagt hat, und das muss man jetzt mal so deutlich sagen, sind die Wirtschaftsprüfer, private Unternehmen, in dem Fall EY, die seit 10 Jahren da Wirecard geprüft haben und nicht gemerkt haben, dass da ständig Geld versickert. Also insgesamt sind ja wahrscheinlich 1 Milliarde Euro in dunklen Kanälen verschwunden. Das heißt, da haben sich Wirecard-Mitarbeiter gezielt selber bereichert zu Lasten der Banken und zu Lasten der Aktionäre. Und das hat diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nie überhaupt gemerkt. Und jetzt muss man einfach wissen, dass die Wirtschaftsprüfer sind die einzigen, die dann tatsächlich die Kontenflüsse angucken. Das macht sonst niemand. So, wenn jetzt also EY da immer sagt, ja, das ist alles hier super in Ordnung, ja, warum soll dann die Finanzaufsicht BaFin tatsächlich tätig werden? Mhm. So, natürlich hat die BaFin auch Fehler gemacht, aber trotzdem muss man mal sagen, der Betrug ist in einem privaten Unternehmen passiert. Das ist ungefähr so, also wenn man jetzt immer sagt, die Bundesregierung ist schuld, als würde man der Polizei vorwerfen, dass ein Ehemann seine Frau ermordet hat. Das ist also immer eins um die Ecke gedacht in diesem ganzen Fall.
Was würden Sie denn sagen, brauchen wir den Untersuchungsausschuss? Die Grünen haben sich ja da erst zögerlich gezeigt, ob der wirklich gebraucht wird. Wir hören mal, was der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken, Fabio De Masi, dazu gesagt hat.
Ich glaube, dass die Grünen da noch etwas Uneinigkeit hatten. Die wussten nicht genau, wen das vielleicht in Bedrängnis bringt. Und da geht es ja auch um Koalition und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass die Grünen vielleicht auch etwas im Mittelpunkt des Interesses stehen wollten, wenn sie zuletzt Ja oder Nein sagen. Das sind so die üblichen politischen Spiele.
Also war das so?
Nein. Also, dass die Grünen immer noch zögern, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, liegt daran, dass ein Untersuchungsausschuss in diesem Fall nichts rausfinden kann. Das ist ja kein Zufall, dass schon 2 Sondersitzungen des Finanzausschusses auch überhaupt nichts rausgefunden haben, was nicht schon bekannt wäre. Also es gab, gerade bei der BaFin hätte man tatsächlich mehr machen können, aber das weiß ja jetzt schon jeder. So, und wenn man jetzt einen Untersuchungsausschuss macht, dann hätte der zwar Akteneinsicht, aber in den Akten steht nichts. Also der Punkt ist ja, der ist jetzt mehrfach schon in allen Sonderausschüssen erörtert worden, das Bundesfinanzministerium, das Bundeskanzleramt, die BaFin, alle haben ja in Wirecard nichts gemacht. So, was will man denn da untersuchen? Da ist nichts zu untersuchen. So, und das wissen die Grünen eben, dass das eigentlich völlig überflüssig ist, weil die entscheidende Frage, vor der man ja jetzt steht, ist, okay, wie verhindert man ein nächstes Wirecard? Es ist völlig klar, dass sich bei der Aufsicht was ändern muss. Nur dafür brauche ich ja keinen Untersuchungsausschuss. Das kann ich ja ganz normal im Finanzausschuss machen.
Mhm, so. Trotzdem ist ja die FDP und die Linke sind schon für diesen Untersuchungsausschuss. Ja, genau. Und jetzt auch die Grünen. Lisa Paus von den Grünen. Hören wir mal. Ja, genau.
Wir haben bisher schon mehrere tausend Seiten, ne, Informationen bekommen, aber es haben sich immer weiter neue Widersprüchlichkeiten aufgetan. Also von daher, wenn jetzt nicht noch ein Wunder geschieht, dann wird es wahrscheinlich zu einem Untersuchungsausschuss kommen.
Sagt Lisa Paus von den Grünen. Ja, genau. Also doch, jetzt wollen die Grünen diesen Untersuchungsausschuss doch.
Ja, genau. Aber nicht, weil sie glauben, dass man da irgendwas rausfinden kann, sondern weil der öffentliche Druck zu groß ist. Also wenn man jetzt sagen würde, als Oppositionspartei, also wir finden Untersuchungsausschuss überflüssig, dann hätte man ja ständig die Linken an der Hacke, eben Fabio De Masi, die behaupten würden, man würde mit der Regierung unter der Decke stecken, weil man eine Koalition anstrebt. Diese Argumentation übrigens ist völlig absurd, weil wenn angenommen, man würde einen Untersuchungsausschuss machen und angenommen, es käme irgendwas raus, dass die Regierung falsch gemacht hätte, SPD und CDU sind dann da irgendwie in der Bedrulle, dann würden ja ausgerechnet die Grünen davon profitieren. SPD-Wähler, die enttäuscht sind, gehen nicht zu den Linken, die gehen zu den Grünen. Das Gleiche gilt für CDU-Wähler, die enttäuscht sind. Das heißt, die Grünen würden sogar von einem Untersuchungsausschuss, wenn der denn was rausfinden würde, was eben profitieren. Nur leider ist ja abzusehen, dass dieser Untersuchungsausschuss nichts bringen wird.
Also, das ist jetzt sozusagen Ihr Punkt. Was denken Sie, muss also passieren, wenn aus Ihrer Sicht der Untersuchungsausschuss völlig Makulatur ist?
Ja, genau. Also was, wenn man jetzt mal meine Sicht teilt, dass der entscheidende Fehler bei den Wirtschaftsprüfern passiert ist und nicht bei dem Finanzministerium oder irgendwo anders, dann muss man natürlich gucken, wie reformiert man die Wirtschaftsprüfer. Und da gibt es verschiedene Vorschläge übrigens auch schon von der Regierung. Man muss die Haftungssummen erhöhen, man muss Beratung trennen von Prüfung, was ist ja im Augenblick alles eins. Man muss diese Prüfer öfters rotieren, also EY zum Beispiel war ja bei Wirecard hat 10 Jahre lang immer geprüft. Und vor allen Dingen, das ist wahrscheinlich zentral, man muss dafür sorgen, dass die Insider letztlich wissen ja über den Betrug, wenn der großflächig und zielstrebig angelegt ist, nur ganz wenige Leute tatsächlich Bescheid. Diese Whistleblower oder diese Insider, die muss man animieren, sich beim Staat zu melden, indem man Belohnungen auslobt.
Und die Staatsanwaltschaft München hat jetzt zwischendurch mal das Vermögen des ehemaligen Wirecard-Chefs Braun ja eingefroren, um für die Gläubiger das zu retten, was noch zu retten
ja,
ist.
Ja, genau, aber da werden nur so ein paar Millionen übrig bleiben, weil das Ganze ist ja auf Geheimkonten versickert. Das ist ja jetzt nicht in der Villa von Herrn Braun angelegt.
Heute ist der chinesische Außenminister Wang Yi zu Gast in Berlin, trifft sich mit Außenminister Heiko Maas. Wang Yi möchte sich gern als Helfer in der Corona-Pandemie präsentieren. Er hat sich zuvor schon in Paris vorgestellt, als Freund der europäischen Souveränität gezeigt, hat vorgeschlagen, China und Europa sollten doch besser zusammenarbeiten, gerade auch um sozusagen Trump in Amerika die Stirn zu bieten. Problem dabei ist natürlich, Frau Herrmann, China ist ein totalitärer Staat. Mit den Menschenrechten nehmen es die Chinesen nicht so genau. Und die Frage ist, hat eigentlich schon mal jemand ausgerechnet, was das kostet, dass sich die Bundesregierung immer wieder für die Menschenrechte einsetzt?
Naja, also bisher hat es nichts gekostet, weil die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China sind ja sehr eng. Das ist einer unserer wichtigsten Märkte überhaupt. Aber jetzt muss man sagen, gibt es doch einen ganz fundamentalen Wandel in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es so gewesen, dass Hongkong ein wirklicher Schock für den Westen war, weil es gab ja einen völkerrechtlichen Vertrag, der den Hongkong-Chinesen eigentlich für 50 Jahre Rechtssicherheit und Meinungsfreiheit zugesichert hat und so eine Art eingeschränkte Demokratie. Und diesen Vertrag hat China einfach gebrochen.
Diesen Vertrag, ein Land, zwei Systeme.
Genau. Und das ist natürlich, also so weit ist China bis dahin nie gegangen. Also Verträge, die man eingegangen ist, wurden auch gehalten. Das war jetzt ein Bruch. Und das Zweite ist natürlich, dass absehbar ist, und das war ja auch schon in der Einleitung zu hören, dass die Chinesen sehr genau wahrnehmen, dass die USA ausfällt. Das wird nicht nur jetzt während des Wahlkampfs so sein, sondern wahrscheinlich auch nach der Wahl, dass das Land sich in so einer Art kaltem Bürgerkrieg befindet zwischen den zwei Lagern, Trump auf der einen Seite und seinen Anhänger, die Demokraten, und ihre Anhänger auf der anderen Seite.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass Trump nochmal gewinnt?
Nein, aber selbst wenn Trump verliert, werden ja seine Anhänger nicht einfach Ruhe geben. Das wird die USA noch lange beschäftigen, diese innere Spaltung.
Ich verstehe.
Die sind also komplett mit sich selbst beschäftigt, und jetzt sieht also China sieht da so eine Art geopolitische Lücke, in die sie jetzt reinstoßen können. Und alle fürchten ja schon, dass China als nächstes Taiwan schluckt. Und dass die Chinesen da Ansprüche erheben, sieht man ja auch daran, dass im Augenblick der tschechische Staatspräsident da in Taiwan war. Und dann haben die Chinesen gleich gesagt, das würde einen hohen Preis haben.
Richtig.
Und da sieht man ja, dass die Chinesen wirklich bereit sind, aufs Ganze zu gehen. Und das hat die Europäer total schockiert.
Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie können die Europäer reagieren? Also ich meine, dass sie weiterhin die Menschenrechte ansprechen, das ist, glaube ich, sozusagen in der DNA Europas verankert. Oder ist dieses, die Menschenrechte verteidigen, ist das letztlich nur ein Ritual?
Naja, also eigentlich muss man ja sagen, dass die Europäer immer sehr vorsichtig waren, wenn es darum ging, Menschenrechte anzusprechen. Also denn man wollte ja den Handel mit China nicht gefährden. Und die Haltung war eigentlich immer, solange das sozusagen Chinesen in China betrifft, ist das ja irgendwie letztlich nicht unsere Zuständigkeit. Man spricht es ein bisschen an, man trifft sich heimlich mit Oppositionellen und so weiter, aber letztlich überlässt man China den Chinesen. Aber jetzt mit Hongkong hat man dann das Problem, dass das eigentlich schon ein völkerrechtlicher Vertrag war. Und das nächste ist natürlich, dass jetzt, wo man diese geopolitischen Ambitionen von China sieht, auch die Europäer langsam aber sicher Angst bekommen, dass die Chinesen gerade im Datenaustausch dann tatsächlich sozusagen Millionen und Milliarden von Daten klauen könnten und für ihre eigenen Zwecke benutzen könnten. Das heißt, ich glaube schon, dass diese Globalisierung enden wird, zumindest wo es um Daten geht.
Denken Sie also jetzt an Huawei und die Frage, wie viel von Huawei-Komponenten in unserem Netz verbaut werden?
Ja, genau. Also das wird, also diese Fragen der Datensicherheit wird eine zunehmend starke Rolle spielen.
Und Sie würden Herrn Maas jetzt raten, das heute alles anzusprechen?
Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, was man da als Politiker so anspricht. Denn die Realpolitik wird ja nicht gemacht im Gespräch mit dem Chinesen, sondern die Realpolitik wird dann ja in Europa betrieben. Also wem zum Beispiel, wie macht man das mit dem 5G-Netz? Also es gibt ja jetzt doch, lange Zeit hat man das ja nicht so wichtig gefunden, aber jetzt gibt es ja doch Initiativen, dass es so eine Art Selbstständigkeit Europas gehen soll, wenn es um Informationstechnologie geht. Und das bespricht man dann ja mit den Europäern. Dann haben die Chinesen sozusagen nur das Ergebnis zu kennen.
Das heißt also, wenn Sie an das Gespräch denken, würden Sie doch eher vielleicht hoffen, dass Herr Maas zum Beispiel die Menschenrechte in Hongkong anspricht?
Das wird er bestimmt machen. Das wird aber jetzt ja überhaupt nichts mehr ändern, weil die Chinesen haben in Hongkong Fakten geschaffen. Das ist das Thema Hongkong ist sozusagen zynischerweise durch.
Wir möchten sprechen über Dein Jahr für Deutschland, dieses Motto, unter dem sich jetzt Freiwillige für einen freiwilligen Wehrdienst bewerben können. Und Kirsten Lemke hat sich informiert. Das Konzept hat ja die Bundesverteidigungsminister Annegret Kramp-Karrenbauer im Juli schon vorgestellt. Da soll es unter anderem auch darum gehen, dass man 3 Monate eine militärische Grundausbildung macht in der Bundeswehr. Denn im Grunde will die Bundesverteidigungsministerin, dass das Land in Krisenlagen widerstandsfähiger wird. Und da haben Sie sich doch zum Beispiel die Kirchen gleich gemeldet, Frau Herrmann, die Bundeswehr erwecke den Eindruck, als ob dieser neue Freiwilligendienst geschaffen werde, während es doch eigentlich um eine verstärkte Rekrutierung von Minderjährigen in die Bundeswehr gehe, wird da gesagt. Teilen Sie diese Kritik?
Also was sicher richtig ist, ist, dass die Bundeswehr mit diesem Freiwilligendienst natürlich das Interesse an der Bundeswehr steigern möchte. Ich kann das jetzt aber nicht verwerflich finden. Also wir als Gemeinschaft, als Staat haben beschlossen, dass wir Soldaten haben wollen. Wir haben eine Bundeswehr. Ganz offensichtlich ist die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, dass man sich verteidigen muss. Und dann finde ich es jetzt auch in Ordnung, wenn Jugendliche, die sich dafür interessieren, freiwillig bei der Bundeswehr ein Jahr absolvieren können.
Wie soll das denn genau laufen, Frau Lemke? Ich glaube, man darf sich bewerben ab 17 Jahren.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass es ja bisher den Freiwilligen Wehrdienst schon gibt. Und dieses ist ein ergänzendes Angebot, der Freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz. Und für beides gilt mal Mindestalter 17 Jahre, wobei da dann natürlich die Eltern einverstanden sein müssen. Für beides gilt, es gibt eine militärische Grundausbildung von 3 Monaten. Und das ist die Grundausbildung, die es früher auch für die Wehrpflichtigen gab. Also das, was man so als durch den Matsch robben kennengelernt hat. Und das ist natürlich eine Ausbildung an der Waffe. Nur dann geht es nachher unterschiedlich weiter. Bei diesem neuen Dienst im Heimatschutz, das soll ein niederschwelligeres Angebot sein, gibt es dann eine Spezialausbildung Heimatschutz, die dauert 4 Monate und dann, das ist das Interessante, die letzten 5 Monate von diesem Jahr, was man machen soll, die werden verteilt als Reservisteneinsätze über 6 Jahre insgesamt und zwar heimatnah, also da soll auch so eine regionale Bindung sein und da sind dann eben andere Aufgaben als bei dem normalen Wehrdienst, da geht es dann eben um Unterstützung bei Naturkatastrophen, Unglücksfällen oder meinetwegen auch Krisenlagen wie jetzt der Corona-Pandemie.
Also Dein Jahr für Deutschland, Heimat und Region sollen hier geschützt werden. Ich meine, vielleicht, Frau Herrmann, ist das ein guter Ansatz, um ja so eben Heimatschutz zu verankern.
Ja, ich meine, die Kirchen sagen dann ja, okay, wenn es um Katastrophenschutz geht, oder dann könnten die doch auch eigentlich zum THW gehen. Also warum müssen die jetzt da einen Dienst an der Waffe machen, um hinterher irgendwie Sandsäcke am Deich zu schleppen? Diese Argumentation stimmt natürlich, wenn man nicht berücksichtigt, dass es eigentlich darum geht, ein Interesse an der Bundeswehr generell zu wecken.
Wieder.
Das ist das Ziel. Da kann man auch nicht drum rumreden.
Und es ist natürlich ganz klar bei diesem Angebot, dass man wechseln kann in andere Bereiche der Bundeswehr. Man kann in den ganz normalen freiwilligen Wehrdienst gehen. Man kann sich auch dann, wenn man das möchte, als Berufssoldat verpflichten. Man kann es vielleicht so ein bisschen als Schnupperkurs bezeichnen.
Aber man ist nach diesem Jahr noch nicht ausgebildete Soldatin, oder?
Das ist man schon, aber eben im Heimatschutz. Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, was die Attraktivität dieses freiwilligen Wehrdienstes erhöht, die werden bezahlt nach dem Wehrsoldgesetz. Das ist gesetzlich geregelt, wie andere Wehrdienstleistende auch. Und das ist so zu Beginn ungefähr 1.400 Euro netto. Und das ist natürlich deutlich mehr als bei Angeboten wie dem Freiwilligen Sozialen Jahr oder diesem BUFDI, dem Bundesfreiwilligendienst, wo es ein Taschengeld von ein paar hundert Euro gibt.
Und Auslandseinsätze sind geplant?
Das ist nicht vorgesehen. Für diese Sorte Heimatschutz sind keine Auslandseinsätze vorgesehen, anders als bei dem Freiwilligen Wehrdienst, den wir bisher kannten.
Heute Abend werden 500 Zuschauer ein großes Glück haben. Sie werden nämlich trotz Pandemie in der Bayerischen Staatsoper sitzen können und dieses neue Opernstück von Marina Abramović zu sehen bekommen, dieser großen Performance-Künstlerin. Und sie wird darin 7 Tode sterben. 7 Deaths of Maria Callas heißt das Stück. Die 7 Tode der Maria Callas. Und es geht um all die Tode der Frauen in Opern, in La Traviata, in Tosca, in Madame Butterfly, in Lucia die Lammermoor. Und hier zu Gast Ulrike Herrmann von der Taz. Frau Herrmann, Sie haben es mir während die Musik lief schon gesagt, dass Sie gar keine Opernfanin, hätte ich jetzt fast gesagt, gar kein Opernfan sind.
Nee, das stimmt, aber das liegt daran, dass ich gnadenlos unmusikalisch bin. Also das ist richtig eine Behinderung. Also mein Gehirn nimmt Musik als Lärm wahr. Und ich sitze dann im Konzert und nach ungefähr 2 Minuten schaltet mein Gehirn ab.
Aha, das verstehe ich, dass es dann abschaltet, wenn das so, sich so lärmig anhört. Aber Sie sind bestimmt Leserin von Büchern, in denen Frauengestalten vorkommen.
Ja, also ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht systematisch Frauenliteratur lese, aber was ich zum Beispiel komplett gelesen habe, von hinten bis vorne, ist Jane Austen. Und das war ja tatsächlich die erste Schriftstellerin, die wirklich großen Erfolg hat. Das war Anfang des 19.
Mit den Bronte-Schwestern, glaube ich,
zusammen. Ja, die Bronte-Schwestern sind eine Generation später. Austen ist schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Und nicht nur, dass sie als Autorin großen Erfolg hatte, sie hat eben auch starke Frauenfiguren. Nicht? Also sehr viele haben ja dann den Film gesehen, Pride and Prejudice, wo man, wo es ja eine starke Frauenfigur gibt. Oder jetzt wurde Emma nochmal verfilmt. Ne?
Also die Frage ist ja, was sozusagen suchen wir, wenn wir Frauen in der Kunst sehen? Wenn wir die Opern betrachten, dann ist es ja oft so, dass die Frauen für die Liebe sterben. Und Marina Abramović identifiziert sich wohl heute Abend in der Bayerischen Staatsoper sehr mit Maria Callas, eben dieser großen Sängerin, und sagt über Maria Callas.
In ihrer Arbeit hatte Maria Callas diese unglaubliche Selbstkontrolle und diese unglaubliche Disziplin. Das Problem war, als sie sich in Onassis verliebte, verlor sie das alles an die Liebe. Und sie hatte keine Disziplin mehr, nicht mehr diese Stimme in ihrer Arbeit. Und das war schließlich ihr Absturz.
Und ich glaube, dass Marina Abramović irgendwie zeigen möchte, wie man zum Beispiel als Frau stark sein kann, auch auf der Bühne, und aus einem Schmerz eine Stärke ziehen kann. Das hat sie ja in verschiedenen Performances auch schon gemacht, zum Beispiel The Artist is Present in MoMA in New York, wo sie lange Zeit einfach saß. Man konnte sich ihr gegenübersetzen. Und ich glaube, das hat mit den Zuschauerinnen sehr viel gemacht.
Naja, um nochmal auf diese Opern zu kommen, die sie jetzt da durchnimmt. Was ja stimmt, ist, dass die Musik und auch das Libretto sind eigentlich immer von Männern geschrieben worden. Und Frauen sind da eben dann immer leidende Gestalten, die ihre Liebe mit dem Tod bezahlen. Mhm. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch ein Klischee.
Ist ein Klischee. Und könnte doch sein, dass die Performerin jetzt sagt, damit räumen wir jetzt mal auf, indem wir es aber genau zeigen, dass es ein Klischee ist.
Ja, aber interessanterweise hat der Abramović jetzt offenbar vor, in München dieses Klischee schon wieder zu zelebrieren, indem jetzt eben behauptet wird, Callas hätte sozusagen ihre Stimme verloren, weil sie sich in Onassis verliebt hätte.
Ob so war, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wissen Sie es?
Aber mein Verdacht wäre, dass das nicht stimmt.
Dass das nicht stimmt?
Also, und ja.
Wir wissen aber, dass Marina Abramović in einer sehr schwierigen Beziehung auch gelebt hat und sich daraus gehangelt hat und eben für sich eine Stimme und eine Stärke gefunden hat. Und ich nehme mal an, dass das heute Abend der Hauptpunkt sein wird. Brauchen wir das? Frauen, die sich sozusagen in ihrer Stärke zelebrieren auf der Bühne?
Also was die Stärke von dem ganzen Ansatz ist, ist natürlich, dass da keine Scheu vor Krisen ist und vor Wahrhaftigkeit und sozusagen den Problemen ins Auge zu sehen. Und das ist ja etwas, was Frauen generell auszeichnet. Also Frauen sind zwar häufig unterdrückt, vor allen Dingen, wenn man weltweit guckt. Aber das Interessante ist ja, dass trotzdem Frauen länger leben als Männer. Und das liegt ganz wesentlich daran, dass sie Probleme nicht leugnen.
Aha, das ist Ihre These.
Ja, wieso? Zum Beispiel, das ist doch wissenschaftlich erforscht, also zu dieser Wahrheit, die Frauen dann leben, gehört ja auch, dass man, wenn man krank ist, zum Arzt geht, statt die Krankheit zu verdrängen. Nicht? Und das machen ja Männer ganz häufig.
Okay.
Und das ist der wesentliche Grund, warum Frauen länger leben.
Also Frauen leben jedenfalls lange. Und eine große Autorin wird heute auch 80. Das ist die Französin Annie Ernaux, die sozusagen ja das autobiografische Schreiben initiiert hat. Les années, die Jahre ist ihr großes Buch, was jetzt auch sehr erfolgreich war. Haben Sie das gelesen?
Nein, ich muss sagen, ich habe nicht ein einziges Buch von Annie Ernaux gelesen, aber meine Mutter hat alle gelesen. Ein ganz großer Fan, ja. Aber dazu kann ich jetzt nicht eigentlich irgendwas vertieft sagen.
Dann lassen wir es hier jetzt einfach hier so stehen. Ich glaube, man kann die Bücher tatsächlich empfehlen. Ulrike Herrmann von der Taz hier zu Gast in der Mittagsstunde. Und wir hatten über den Wirecard-Skandal gesprochen und die Frage, ob jetzt ein Untersuchungsausschuss, ein parlamentarischer, eingerichtet wird oder nicht. Und jetzt kam die Eilmeldung, dass die Opposition im Bundestag also diesen Untersuchungsausschuss einsetzen will. Sie hatten gesagt, Frau Herrmann, den braucht man eigentlich nicht, weil eigentlich ist eh schon alles klar. Aber Sie...
Ja klar, die Grünen haben diesem ganzen Druck dann standgehalten, haben diesem Druck nachgegeben, denn sonst hätten sie ja dagestanden als die einzige Oppositionspartei, die keinen Untersuchungsausschuss will. Und jetzt kommt er. Und der Punkt ist eben, vorher gab es auch schon eine Mehrheit von FDP, Linken und AfD. Aber FDP und Linke wollten eben nicht von der AfD abhängen und das nicht gemeinsam mit der AfD durchbringen, sondern wollten eben gerne, dass die Grünen mitmachen, damit man nicht von der AfD dann abhängig ist in dieser Entscheidung. Und so, jetzt ist es soweit, dass der Untersuchungsausschuss eben eine Mehrheit hat und nicht eine Mehrheit, aber die notwendigen 25% der Stimmen,
die es braucht,
ohne
ja,
dass die AfD da mitstimmen muss. Ja.
Es wird natürlich Thema sein, vielleicht auch gerade in der Stunde, falls Sie bald wieder hier sind.
Okay, ja, dann kommt das bestimmt wieder. Ja, das Thema wird uns verfolgen.
Aber schön, dass Sie diese Stunde hier waren.
Ja, bitte.
Danke.